Hallo und herzlich willkommen zu 331, der interreligiöse Podcast des House of One. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und unser Thema heute: Maria. Heilige Mutter, Feministin. Wir betrachten Maria heute aus muslimischer, evangelischer und unser Special, juhu, katholischer Perspektive. Ich begrüße ganz herzlich meine Co-Moderatorin Kybra und unsere Special-Gästin Lisa Quatsch. Hallo Lisa.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Wie schön, dass du da bist. Wir haben dich für heute eingeladen, denn du bist aus meinem Empfinden heraus Maria-Expertin. Wenn ich dich vorstellen darf, du bist katholische Theologin, yes. Pastoralreferentin, Feministin. Wir kennen uns aus unserer ökumenischen Kollektivarbeit, dem FAK-Kollektiv, dem feministischen Andachtskollektiv. Und ich könnte mir keine bessere Gästin für heute vorstellen.
Das freut mich voll.
Was ist denn eine Pastoralreferentin?
Ja, also man könnte das so bezeichnen, ich bin katholische Seelsorgerin. Also ich habe katholische Theologie studiert und habe dann danach noch eine zweijährige Ausbildung gemacht. Also es ist ein bisschen wie, wer sich in der evangelischen Kirche auskennt, so ein bisschen wie das Vikariat. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Bei uns heißt das Pastoralkurs. Das heißt, es ist zwei Jahre, wo ich in der Gemeinde gearbeitet habe, aber gleichzeitig auch noch so Ausbildungsteile hatte und am Ende auch eine zweite Dienstprüfung. Ein bisschen auch so wie das Referendariat in der Schule. Und jetzt bin ich katholische Seelsorgerin. Das heißt, ich arbeite in einer Gemeinde mit einer halben Stelle, mache da Jugendarbeit, beerdige, halte Gottesdienste, mache alles, was so anfällt. Und mit der anderen halben Stelle habe ich tatsächlich eine Stelle für digitale Glaubenskommunikation und bin auf Instagram und auf TikTok in einem ökumenischen Projekt.
Dann hau doch mal deine Instagram-Accounts raus.
Also das Projekt, in dem ich drin bin, heißt Faith Power. Da bin ich auf Instagram und auf TikTok. Und man findet mich da aber auch, auf TikTok findet man mich auch unter Lisa Quaich, findet man mich auf Instagram auch. Da passiert aber im Moment auf Instagram nicht so mega viel, außer dass ich immer mal gerne irgendwo kommentiere und mich mit Leuten streite. Aber ansonsten sieht man mich auf Instagram bei Faith Power hauptsächlich und auf TikTok mehr.
Da die ganz packen viel. Wir natürlich in die Shownotes.
Wunderbar. Ganz richtig. Was sollten wir denn noch über dich wissen, um dich noch besser kennenzulernen? Vielleicht eine Sache, wir sitzen gerade übrigens nicht zu dritt im Studio, sondern sind digital verbunden, denn du bist gar nicht in Berlin. Wo lebst du?
Genau, ich lebe in Frankfurt am Main und arbeite da jetzt auch schon länger, seit anderthalb Jahren, okay, länger auch, man kann es sagen, wie man will. Ich bin noch nicht so lange in dem Beruf, also jetzt seit anderthalb Jahren. Und eine Sache, die gerade, wenn ihr uns, also wir nehmen gerade auf am 16. April und es ist gerade für mich eine sehr wichtige Woche. Ich bin nämlich einerseits Christin, aber ich verfolge noch, man würde sagen, eine zweite Religion. Ich bin nämlich auch Taylor Swift-Fan.
Oh mein Gott!
Und diese Woche kommt das neue Album raus, deswegen ist es für mich eine sehr
Passt
wichtige
zu
Woche.
Thema, genau. Oder? Verehrung.
Auf jeden Fall.
Genau. Ich spreche mit euch beiden hier heute, weil ich eben sagen würde, ihr seid Maria-Expertinnen. Kybra, du hast doch deine Abschlussarbeit zu Maria geschrieben, oder?
Meine Bachelorarbeit war über Maria im Koran. Ja, war sehr spannend für mich.
Wir sind gespannt auf die Punkte, die du hier einträgst. Und Lisa, ich würde sagen, du bist auch Maria-Expertin. Du hast dich doch in deinem Studium sehr intensiv mit ihr beschäftigt.
Genau, also ich bin ja, wie gesagt, katholische Theologin. Man kommt da an Maria nicht so ganz vorbei. Das heißt, ich habe mich im Studium mit Maria beschäftigt, aber auch so außerhalb. Also ich bin ja nicht nur in meinem Studium Theologin, sondern beschäftige mich durchaus auch darüber hinaus immer mal nochmal mit Themen. Und Maria ist für mich so gerade in den letzten Jahren einfach super interessant und super wichtig geworden. Und dann habe ich mich natürlich auch theologisch ein bisschen damit beschäftigt. Ich bin nicht mit so einer krassen Marienfrömmigkeit aufgewachsen, was ja manche katholische Christinnen auch sind, sondern ich habe tatsächlich eher dann so als junge, erwachsene Frau angefangen, mich mit Maria zu beschäftigen.
Wir sitzen hier übrigens heute in evangelisch, katholisch und muslimischer Perspektive zusammen, nicht mit jüdischer Perspektive. Mhm. Unsere jüdische Kollegin Esther hat nämlich ganz trocken geantwortet, als wir das Thema vorstellten: Maria spielt im Judentum keine Rolle. Punkt. Mach daraus mal eine Dreiersendung. Alles klar. Ja. Sicherlich spielt Maria auch im jüdischen Glauben, in der jüdischen Tradition eine Rolle, insoweit, dass Maria Jüdin ist, Jüdin war. Aber sie spielt eben im Glauben als Glaubensperson keine weitere Rolle. Falls doch und ihr jüdisch seid oder es wisst, schreibt uns das doch gerne. Ja. Oh ja. Und lasst uns daran teilhaben, wenn wir da noch was Neues lernen können. Und der zweite Grund, warum wir heute auch in katholisch vertreten sind heute, ist, weil ganz viele von euch haben uns tatsächlich immer wieder geschrieben, da fehlt die katholische Perspektive. Maike, könnt ihr mal eine katholische Theologin einladen? Also euer Wunsch ist uns Befehl, hier ist sie und ich finde eine der besten und ja, von der ich auch sehr viel gelernt habe, also von dir, Lisa. Lisa ist heute da und jetzt geht's los. Beschreibt doch mal Maria mit drei für euch passenden Adjektiven. Kybra.
Maria, also es gibt viel zu sagen, aber drei ganz spezielle, ich würde sagen Reinheit, also rein Adjektiv, einzigartig und stark.
Ja, spannend. Okay, interessant. Und Lisa?
Ja, ich finde es, also du hattest mir die Frage ja vorher geschickt, ich finde es voll schwierig, weil ich würde ja sagen, ich kann über Maria, also tatsächlich, da kommen wir ja gleich nochmal so ein bisschen zu, aber in der Bibel steht ja gar nicht so besonders viel über Maria. Das heißt, ich kann eigentlich mehr sowas sagen über das, was so in den letzten 2000 Jahren so über Maria entwickelt worden ist und so und wie das Marienbild da war. Und da würde ich sagen, tatsächlich auch stark, habe ich mir auch vorher überlegt. Das finde ich cool. Frei und liebend. Und geliebt, auch beides.
Ja, schön.
Geliebt und geliebt.
Kann ich andocken an den Adjektiven? Ich habe auch gemerkt, dass sie vor allem für mich eine Gerechtigkeit verkörpert, eine Stimme für Ungerechtigkeit spricht, Stärke. All das ist für mich in Maria vereint. In unseren Heiligen Schriften, also in der Bibel, aber auch im Koran kommt Maria vor. Und ich weiß, im Christentum, evangelisch wie katholisch, gibt es unfassbar viele Namen für Maria. Lisa, kannst du uns da mal mit reinnehmen? Wie wird Maria so genannt?
Also ich würde sagen, der prominenteste Name für Maria ist einfach Mutter Gottes. Also dass Maria als die Mutter von Jesus definiert wird. Das ist tatsächlich so das, was am längsten auch in der Tradition vorherrscht, was ich immer so ein bisschen schade finde, weil sie dadurch so ein bisschen, ja, also auch wenn es natürlich da, deswegen kennen wir sie heute. Also ich kann das auch verstehen. Gleichzeitig finde ich es mal ein bisschen schade, wenn eine Frau so hauptsächlich darüber definiert wird, dass sie Mutter ist und so der Rest so ein bisschen runterfällt. Deswegen würde ich sagen, es ist, also der erste Punkt ist auf jeden Fall die Mutter von Jesus. Gleichzeitig ist sie aber eben auch in der katholischen, christlichen Tradition einfach also eine Frau gewesen, die von Anfang an super, super wichtig war. Also das finde ich irgendwie einfach auch super spannend, dass es einfach eine, also die Heilige, also eine heilige und gottkennende Frau von Anfang an war. Und damit irgendwie auch nicht nur die Mutter Gottes, sondern auch die Mutter von allen Menschen.
Also es gibt ja noch so Bezeichnungen wie heilige Jungfrau, ja, Maria heilige von Jungfrau, Nazareth.
Gottesgebärerin ist auch ein Name, der oft genannt wird. Maria von Nazareth, natürlich.
Und jetzt musst du mir mal eins erklären. In der katholischen Tradition wird ganz oft nicht Maria geschrieben, sondern Mariä. Mit am Ende. Lisa, warum?
Ja. Oh Gott, ich bin ja ganz nicht darauf vorbereitet. Ich vermute mal, ja, weil es die lateinische Form von Maria dann benutzt wird. Ja.
Also special genau, name.
Ja, weil also Maria hat, ich gehe mal davon aus, dass Maria kein Latein konnte. Aber
wie kommst du dann auf?
Ich weiß nicht, einfach mal so eine Spekulation. Aber es ist natürlich in der katholischen Tradition einfach ganz viel dann immer auf Latein kommuniziert worden und geschrieben worden und so. Und deswegen ist das wahrscheinlich irgendwann mal passiert. Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt einfach nur eine Vermutung. Falls das irgendjemand von unseren ZuhörerInnen besser weiß, dann korrigiert mich.
Ist mir nur aufgefallen, dass es in der katholischen Tradition eben ganz häufig Mariä Lichtmetz zum Beispiel heißt oder ähnliches. Oder auch mit AE statt A am Ende geschrieben wird. Und da dachte ich, wenn du heute da bist, nutze ich die Chance. Aber switchen wir rüber zum Islam. Kybra, Maria heißt im Koran nicht Maria.
Nee, Maryam. Genau, wir haben ja auch, in der Bibel kommt Miriam ja auch vor. Ja. Also es ist ja auch so eine Art, glaube ich, von Maryam.
Maike übrigens auch, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf. Also Maike ist eine abgewandelte Form von Maria, um jetzt mal meine Heiligkeit hier auch zu betonen heute. Meine Familie sagt mir immer, es wäre die plattdeutsche Variante. Aber irgendwie glaube ich, dass das nicht so ganz richtig ist. Wie auch immer, Maike kommt von Maria, damit kann ich sehr gut leben.
Aber Namen sollen auch mit der Person was machen. Vielleicht kommt deine Stärke auch.
Findest du nicht, dass ich sehr Maria ähnlich bin? Gottesgebärerin.
Das würde ich jetzt nicht sagen, das ist für mich problematisch, you know.
Okay, wir lassen das, wir kommen zurück. Also Maryam ist der Name für Maria.
Genau. Aber wir haben auch tatsächlich das Phänomen, was wir jetzt von Lisa gehört haben, dass Maria auch sehr oft als Mutter Jesu quasi vorkommt im Koran. Und ganz wichtig natürlich, Maria ist die einzige Frau überhaupt, die namentlich im Koran vorkommt. Wir haben aber auch so Bezeichnungen wie aus der Sippe von Imran. Und genau, die Jungfrau, die Heilige, Maria, das sind die Bezeichnungen hauptsächlich für Maryam. Aber genau, es ist, spielt jetzt keine Rolle, ob ich jetzt Maria sage, weil es ist die Übersetzung einfach. Aber es kommt als Maryam vor. Mhm. Und da gibt es auch ein Kapitel, heißt Maryam, eine Sure. Genau.
Und es ist ja nach wie vor ein super beliebter Name. Ich habe das Gefühl, ich weiß es nicht, aber gefühlt ist das ein Name, der in den letzten Jahrhunderten immer vorgekommen ist und auch noch immer vorkommt. Menschen nennen ihre Kinder noch immer Maria und das ist immer noch ein sehr geläufiger und ich würde auch sagen beliebter Name und ein unfassbar schöner Name, oder?
Ja,
ja, das stimmt.
Wir wissen, also Lisa und ich, was von Maria in der Bibel erzählt wird. Und ich würde behaupten, dass sehr viele Menschen, also dass Menschen in Deutschland vor allem die Weihnachtsgeschichte von Jesus kennen und Maria da irgendwie einordnen können. Aber wenn sie daran denken, dass Maria auch im Koran vorkommt, könnte ich mir vorstellen, dass viele Menschen erstmal so, what? Ja. Wir betonen ja immer wieder, ey, wir haben voll die ähnlichen Geschichten, wir beziehen und wir haben den gleichen Grund. Ja. Kannst du uns mit hineinnehmen, wie kommt denn Maria, Maryam, im Koran vor?
Sehr gerne. Da sind so zwei große Kapitel, Suren, ausschlaggebend für die Erzählung von Maria. Unter anderem die Al-Imran, die dritte Sure, und die 19. Sure Maryam. Und es fängt erstmal an mit der Geburt Marias. Hannah, die Mutter von Maria, wünscht sich eben ein Kind und dieses Kind soll dem Tempel geweiht werden. Und sie spricht ein Gelöbnis aus und als Maria dann quasi auf die Welt kommt, da kommt jetzt nochmal so ein Kommentar rein, sieht sie, okay, das ist eine Frau, ein Mädchen. Und hier gibt es jetzt unterschiedliche Meinungen. Entweder ist das für sie dann so, oh, ich habe eigentlich einen Knaben erwartet, deswegen habe ich das auch eingeweiht oder einweihen wollen in den Tempel, weil damals war dieser Tempel nur für Jungs zugänglich. Und da sagt sie auch, da gibt es einen Koranvers, da sagt sie, aber ein Mädchen ist nicht wie ein Knabe. Und da gibt es halt eben unterschiedliche Auslegungen. Manche Gelehrten sagen, das ist jetzt nicht irgendwie, oh, schade, jetzt habe ich keinen Jungen, sondern das ist so, Gott weiß besser, was am besten ist und deswegen habe ich jetzt ein Mädchen bekommen und genau dieses Mädchen soll in den Tempel eingeweiht werden, weil dieses Gelöbnis ist ja da und somit ist das quasi auch so ein, ja, Maria hat so eine Wegbereiterin Funktion, weil sie das erste Mädchen ist, was in den Tempel eingeweiht worden ist und dort auch studieren durfte. Und der Zacharias, der ist zu der Zeit auch Prophet und Priester in diesem Tempel und unter seiner Obhutschaft darf sie dann quasi dort studieren und sie bekommt auch so eine eigene Hütte gebaut von Zacharias, weil da leben eben nur Knaben und da gibt es keinen Raum für das Mädchen und sie bekommt dann quasi im Tempel noch, aber ein bisschen außerhalb, eine eigene Wohnung wäre, glaube ich, zu viel, aber genau so eine Hütte eben, wo sie eben bleiben kann. Da fängt es eben an.
Total spannend. Und hier würde ich schon eine kleine Pause machen. Ja. Weil ich gleich feststelle und merke so, in der Bibel haben wir das eigentlich nicht, oder Lisa? Also
nee.
Da wird dieser Vorlauf gar nicht erzählt. Wir wissen nicht, wie die Mutter heißt und wissen nichts davon, richtig?
Nee, genau. Also es gibt durchaus auch in, ich wollte jetzt eigentlich nochmal nachgucken, wie es heißt, aber in einem der Apokryphen gibt es eine Geschichte auch über die Eltern von Maria. Und zwar, die werden da Anna und Joachim genannt. Mhm. Also Joachim. Ja, auch ganz ehrlich. Ja. Keine Ahnung. Ja. Und aber es stimmt, es ist so in der, also in der offiziellen Bibel sozusagen, kommt Maria ja auch mit Namen gar nicht viel vor, nur im Lukas und Matthäus-Evangelium. Und auch nur so in der Kindheitsgeschichte. Im Johannesevangelium zum Beispiel wird nur die Mutter von Jesus erwähnt. Allerdings hat sich so in der katholischen Tradition ist tatsächlich die Geburt von Maria, deswegen fand ich das gerade total interessant, auch total wichtig.
Aha.
Weil in der katholischen Tradition Maria ja die erste Person ist, die ohne Erbsünde geboren wird.
Ja.
Und
And there
deswegen,
we are.
Genau. Und deswegen Maria dann ja auch Jesus gebären konnte, als eben ja in der christlichen Tradition der die Person, die eben auch Gott ist und der auch ohne Erbsünde geboren ist. Und das ging nur, weil auch Maria ohne Erbsünde geboren worden ist.
Und da musst du, glaube ich, nochmal verdeutlichen, genau, vielleicht für einige, die jetzt erst in dieser Folge zuhören und nicht von Anfang an unsere Podcast-Folgen im Ohr haben, das, was wir euch nur sehr ans Herz legen können natürlich. Aber wir haben schon an mehreren Stellen, oder ich habe an mehreren Stellen auch schon mal über die Erbsünde gesprochen. Ja. Kannst du uns nochmal mit hineinnehmen?
Genau, also die Erbsünde ist der Gedanke, dass es in jedem Menschen, in der gesamten Menschheit, also auch nicht nur so ganz individuell in jedem Menschen, sondern eben auch so in der ganzen Menschheitsgeschichte, etwas gibt, was uns von Gott trennt. Eine Sünde, ein Verhalten, dass wir dazu neigen, uns von Gott zu entfernen. Und das wird so in der Bibel und in der Theologie zurückgeführt eben auf Adam und Eva, die sich entschieden haben, sich von Gott zu trennen, also ein Gebot von Gott zu missachten. Die Geschichte kennen wahrscheinlich die meisten auch. Der Apfel, so, genau. Also Maria.
Der kein Gott, Apfel war.
Genau, der Apfel, der kein Apfel war, sondern einfach eine Frucht. Gott sagt, ihr dürft hier alles essen, außer diese eine Frucht von dem Baum der Erkenntnis, wird das immer genannt, in der Mitte. Und dann tritt die Schlange auf und sagt, ach, wollt ihr nicht vielleicht doch den Apfel essen, der ist so lecker, oder die Frucht essen. Und dann machen die beiden das auch, Maria und Josef beißen, nicht Maria und Josef, oh Gott, jetzt Adam und Eva. Das ist erst später. Adam und Eva essen die Frucht und entfernen sich damit von Gott. Und ich meine, das ist immer so die Frage, kann man das alles historisch verstehen? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Adam und Eva tatsächlich real existierende Personen waren, sondern dass da etwas beschrieben wird, was aber eben eine theologische Wahrheit hat. Und das glaube ich schon auch, dass es eben in der Menschheit, in allen von uns einfach auch Strukturen gibt, die uns davon abhalten, das Gute zu tun, die uns davon abhalten, uns Gott anzunähern, uns einander anzunähern. Und das ist da eben, und das bezeichnet eben so die katholische Tradition, oder ich glaube, in der evangelischen Tradition gibt es das schon auch, als die Erbsünde.
Erbsünde heißt dann, das tragen die Menschen mit sich auf zurückzuführen.
Ohne
auf,
es halt selbst verschuldet zu haben. Also das ist eben so das Entscheidende. Es ist nichts, was ich selbst verschuldet habe, sondern es ist eben in der Menschheit, in meinen Genen, wie auch immer man das nennen möchte, angelegt, weil Adam und Eva das gemacht haben. Oder ich würde halt eher sagen, es referiert auf etwas, was schon da war, die Geschichte.
Und aus katholischer Perspektive muss Maria ohne Erbsünde geboren sein, damit sie überhaupt Gottes Sohn gebären kann.
Genau.
Sehr spannend.
Deswegen ist auch noch ein ganz kleiner Funfact dazu. Deswegen wird auch in der Bibel, also so ist das dann alles auch nochmal zurückgedeutet worden, dass Maria eben nicht gestorben ist, sondern dass Maria in den Himmel gefahren ist, genauso wie Jesus. Deswegen feiert man auch Maria Himmelfahrt, haben vielleicht schon mal welche gehört, dass es in manchen Teilen von Deutschland auch groß gefeiert wird, dass Maria nicht den Tod gestorben ist, so wie wir halt alle sterben, sondern sie als Ganzes in den Himmel aufgenommen worden ist, weil der Tod eben auch zurück, also der Tod in der Form, wie wir den erleben, auch zurückgeführt wird auf die Erbsünde, dass der Mensch eben den Tod als Abbruch seines Lebens erlebt und dass das eben bei Maria auch nicht passiert ist, genauso wie auch bei Jesus nicht passiert ist, jedenfalls nachdem er dann wieder auferstanden ist, sondern sie eben als ganze Person auch mit ihrem Leib in den Himmel gefahren ist.
Bevor wir gleich zum Koran springen, möchte ich hier an dieser Stelle kurz einen Aspekt verdeutlichen, auf den wir vielleicht gleich nochmal zurückkommen, und zwar auf die frauenfeindlichen Aspekte bei Maria oder die Maria auch in sich trägt. Und man, vielleicht habt ihr gerade schon bemerkt, dieser Dualismus zwischen Eva und Maria, und vielleicht kann man es auch so runterbrechen auf Eva bringt Tod, Maria bringt Leben. Ja. Und diese Gegenüberstellung dieser beiden Frauen und dieser Druck, der auf Frauen lastete in den vergangenen Jahrhunderten, verursacht durch Kirche und Männertheologie in Anführungsstrichen, Frauen müssen werden wie Maria. Rein, demütig und Mutter, um Frau, ergo Mensch zu sein.
Und am besten Mutter und Jungfrau.
Ja, genau.
Das wäre das Beste.
Ja. Oh Gott, da kann ich auch nur müde drüber lachen. Aber Kybra, was wird denn noch im Koran von Maria erzählt?
Ganz, da gehe ich gleich ein. Was ich noch spannend finde, ist dieser Punkt, wo Lisa gesagt hat, dass eben Maria deswegen auch eben eine Mutter oder die Mutter von Jesus sein kann, weil sie eben los von Erbsünden ist. Wir haben auch die Idee, dass Maria ist ja bei uns auch Jungfrau, und gerade von so einer reinen und unschuldigen und keuschen Mutter und besondere Frau konnte nur ein reiner Prophet quasi geboren werden. Ich weiß, indem wir das so sagen, schieben wir Maria so ein bisschen in die zweite Position, weil sie ist quasi eine wichtige Figur, die aber da ist, um eine noch wichtigere Figur, also Jesus, kristallisieren zu können. Das muss nicht unbedingt Maria in den Schatten rücken. Aber sie ist tatsächlich...
Hast du gerade kristallisieren für Gebären gesagt?
Nee, nicht für Gebären, sondern für die Stellung von Maria.
Also, ja.
Genau.
Ah,
also okay. Maria ist quasi wichtig und sauber, weil Jesus aus ihr kommen wird. Genau.
Okay.
Und dadurch Jesus ein Prophet ist, der auch die Reinheit symbolisiert, war es quasi ja für diese Situation wichtig, dass er von so einer reinen Mutter stammt.
Ja.
Und deswegen ist Maria quasi so, ja, unterstreicht die Wichtigkeit oder beziehungsweise, ja, Marias Reinheit ist so wegbereitend auch für einen sehr wichtigen Propheten.
Und da kann ich mich ja als evangelische Theologin kaum zurückhalten. Das werde ich ja ausgebucht, aber weil dieser Reinheitsbegriff natürlich sehr viel mit mir macht. Und da möchte ich gerne einmal ein kleines Nerdwissen hervorheben. Und zwar Martin Luther, man mag es vielleicht gar nicht glauben, aber Martin Luther war ja totaler Maria-Fan. Also vielleicht sogar ein bisschen obsessive Maria unterwegs. Mhm. Obwohl Maria ja in unserer evangelischen Tradition nicht die Rolle spielt wie in der katholischen. Also Maria ist eben nicht Stellvertreterin oder ein Weg, über den wir hin zu Gott finden, spielt eine andere Rolle oder weniger eine Rolle bei uns als in der katholischen Tradition. Und für Luther war sie aber ganz wichtig. Und ich glaube, wenn ich mich richtig zurückerinnere, dass was bei Luther so besonders für oder an Maria war, ist, dass er der katholischen Lehre zu seiner Zeit nicht gefolgt ist, die diese Reinheit so betont hat im Sinne von, sie wurde Mutter Gottes, weil sie so rein und demütig war, sondern er hat, glaube ich, betont, dass sich Gott ihr zugewendet hat, nicht weil sie so besonders rein und demütig war, sondern weil sie Maria war, weil sie Mensch war, weil sie da war und dass sie dadurch demütig wurde. Also nicht diese besondere Reinheit befähigt sie dazu, sondern weil sie da war und dass die Zuwendung Gottes demütig angenommen hat und empfangen hat.
Mhm.
Ja, ist das richtig, Lisa, oder würdest
ja,
du
ja, genau. Also ich bin jetzt auch keine Luther-Expertin. Aber ich würde nur noch mal sagen wollen, dass ich, du sprichst und ich mache das ja auch und so und ich kann das auch voll verstehen, immer so von der katholischen Tradition. Aber ich würde da nur noch mal erinnern wollen, dass es nicht die katholische Tradition auch gibt. Also es ist, gibt total viele Unterschiede. Ich meine, das ist ja im Islam, glaube ich, auch sehr ähnlich.
Ja.
Und in der evangelischen Kirche ja auch. Aber es gibt eben auch in der katholischen Kirche, das vergisst man oft irgendwie, weil es so den Vatikan gibt, der irgendwelche Schriften rausbringt. Aber trotzdem gibt es einfach in der katholischen Tradition und gerade in der Frömmigkeit, und da ist halt ja Maria irgendwie auch besonders entscheidend, so viele unterschiedliche Traditionen und es gibt da einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die sich da auch entwickelt haben und Orte auf der Welt, wo Maria mega, mega wichtig ist, Orte auf der Welt, wo Maria eigentlich gar keine Rolle spielt, auch im Glaubensleben oder auch, wo gerade dieser Aspekt, also ich würde eben auch sagen, gerade an den Orten, wo Maria in der Frömmigkeit so eine riesige Rolle spielt, habe ich das auch so wahrgenommen. Also ich war zum Beispiel nach dem Studium eine Zeit lang in Portugal und da gibt es auch einen ganz großen Marienwallfahrtsort und da spielt Maria einfach so im Glaubensleben eine riesige Rolle. Und da, wenn ich da mit den Leuten drüber gesprochen habe, warum für sie Maria so wichtig ist, haben die eigentlich auch genau das gesagt, was du gerade gesagt hast, Maike. Mhm. Ich glaube, ohne das so theologisch immer so ganz so einzufangen, aber dass eben, da ich da gerade mit Frauen geredet habe, die halt gesagt haben, sie haben das Gefühl, sich über Maria Gott annähern zu können, weil Maria eben so eine ganz normale Frau war.
Ja.
Und die eben einfach auch ja wahrscheinlich auch eher eine ärmliche Frau und eine Frau, die auch noch recht jung war, so ne, keine studierte Frau, sondern einfach so eine ganz normale Frau und sich in ihr dann Gott gezeigt hat und dass das einfach so ein Zugang sein kann, gerade wenn ich Religion oder Glaube vielleicht eben auch als sehr männerdominiert wahrnehme, kann eben Maria als eine ganz, ganz normale Frau einfach so ein Zugang sein, wo ich sage, okay, und darüber kann ich mich Gott nochmal anders annähern.
Und
das finde ich deswegen auch so das Schöne an der Tradition.
Und deswegen hat sie auch so viele feministische Dimensionen an sich, weil das eben für viele Frauen in der Vergangenheit die einzige weibliche Identifikationsfigur überhaupt in den Schriften oder in der Tradition gewesen ist. Aber gut, dass du das nochmal sagst, denn das, was du sagst, es gibt nicht die katholische Tradition, sondern sehr viele unterschiedliche. Das betonen wir immer wieder in diesem Podcast auch, weil wir natürlich sehr immer gut. wieder uns rechtfertigen müssen. Und immer wieder betonen, es gibt nicht die eine Vorstellung in der evangelischen Kirche. Es gibt nicht die eine Lehre oder Meinung im Islam, sondern es gibt eben je nach Land und auch Kultur, nach Ort, nach Alter. Also es sind so viele Faktoren, die hinzukommen, die Menschen, Gruppen oder Gemeinden zu einer bestimmten Tradition irgendwie bewegen. Und das sagen wir immer wieder. Also danke, dass du das auch nochmal sagst. Und wie schnell wir doch da hineingeraten zu sagen, die katholische Tradition oder die Kirche hat gesagt. Kommen wir zurück. Jetzt setze ich zum dritten Mal an. Kübra, jetzt hau mal raus.
Ja, ich will es auch wissen jetzt.
Maryam, wie kommst du vor im Koran?
Ja, also nachdem Maryam aufgenommen worden ist in den Tempel und hier für die ZuhörerInnen, die uns ganz detailliert zuhören, von wo weiß dann, Kübra hat doch gesagt, es kommt nur Maria vor namentlich. Woher kommt dann Hannah jetzt auf
genau,
einmal?
Genau, warum weiß man den Namen der Mutter?
Das wissen wir eigentlich nur über die Schriften, die vor uns da waren, über eigentlich die Evangelien und wahrscheinlich sind das die Schriften, was Lisa uns vorhin genannt
hat. Die Apokryphen.
Genau, weil wir haben die Namen nicht so präsent und da haben sich eben die Experten hingesetzt und gesagt, okay, das stimmt mit der christlichen Lehre überein und es ist dann Hannah, Hanne, ob sich ja da jetzt ein Vokal ändert am Ende, das ist mal hingestellt, aber genau.
Aber Joachim habt ihr nicht oder kommt
Also im Koran kommt
das mal kurz sagen. Tut mir echt leid, aber es gibt so schöne Namen in der Bibel, ne? Die ganzen hebräischen Namen, die aramäischen Namen und dann heißt da jemand Joachim.
Ich habe übrigens gerade noch mal kurz nachgeschaut, es ist das Protoevangelium von Jakobus, die Apokryphe. Also Apokryphe heißt ja sozusagen, es sind Schriften aus der Zeit, auch eben religiöse Schriften aus der Zeit, die es aber dann nicht in den offiziellen Kanon der Bibel geschafft haben.
Ah ja, aber wir haben sie aufgenommen.
Also da schreibe ich mir auf, das will ich nachforschen. Ja. Wie kommt dieser Joachim da rein?
Und das ist dann tatsächlich auch wieder nur bei den Überlieferungen mit drin. Also Joachim kommt bei uns auch im Koran nicht so vor. Okay, ich habe vorhin Al-Imran gesagt, das ist die Sippe Imrans, aber da gibt es auch wieder unterschiedliche Meinungen. War jetzt Imran der Vater? War das die Sippe Imrans? Oder wer ist Imran? Genau, solche Sachen. Aber kommen wir zurück zu Maryam. Maria wird in die Obhut von Zacharias eben aufgenommen und das aber auch nicht einfach so direkt. Da wird erstmal ein Los verfallen, weil jeder möchte Maria in die Obhutschaft nehmen, weil Marias, also es ist auch so eine Vermutung, Marias Vater auch entweder ein Priester war oder eine wichtige Person, Figur, die in diesem Tempel gearbeitet hat. Und letzten Endes kommt es so, dass Zacharias eben der Obhut-Vater, sage ich jetzt mal, wird. Die haben aber auch eine Verwandtschaft. Er ist quasi der Mann von ihrer Tante. So. Und dadurch, dass Zacharias auch ein Prophet ist, versteht natürlich ein Prophet eine ausgewählte heilige Person am besten. Deswegen ist es auch so eine Gotteszufügung, dass Zacharias quasi Maria in die Obhutschaft bekommt. Und Maria.
Und was macht sie dann?
Was macht sie dann? Sie darf studieren dort, sie bekommt auch Unterricht und sie ist aber auch hauptsächlich in ihren eigenen Räumlichkeiten und sie gilt als sehr große Gottesdienerin. Maryam soll auch Gottesdienerin heißen. Und immer wenn Zacharias zu ihr kurz reinschauen möchte, was sie macht oder beziehungsweise sie rufen möchte oder Essen vorbeibringen möchte, sieht er, dass im Sommer Winterfrüchte bei ihr sind und im Winter Sommerfrüchte bei ihr da sind. Mhm. Und dann staunt er, dann fragt er, woher kommen diese Früchte jetzt her? Und Maria sagt, das sind Gaben Gottes. Und da merkt auch Zacharias, das kann kein einfaches Mädchen sein. Da spielt mehr, mehr dahinter. Und so wird auch gesagt, dass Maria eben so einen besonderen Schutz Gottes erhalten hat und nicht in diesem Tempel irgendwie verhungern musste oder allein gelassen worden ist, sondern quasi, man sagt auch, sie hat diese spirituelle Nahrung durch diese Früchte bekommen. Und das ist dann quasi menschlich natürlich, sie muss was essen, sie muss was zu sich nehmen, aber dadurch, dass diese Früchte von, also das ist ja wie Wunder, also können wir uns so nicht vorstellen, dass eben auf Fingerschnipsen Früchte da sind, da ist vielleicht auch die spirituelle Entwicklung in diesen Früchten als Vitamin quasi verborgen.
spannend finde ich, dass es komplett anders ist. Also, dass sie ja so gebildet ist und so lernt und so unterstützt wird. Die spannende Frage ist jetzt, lernt sie jemanden kennen, der zufällig Josef heißt? Wird sie schwanger durch die heilige Geistkraft? Gibt es die Weihnachtsgeschichte auch im Koran?
Ja, die gibt's. Und zwar, Maria übt auch öfters an einem fernen Ort im Osten zu gehen und dort entweder ihre Waschung zu machen oder sich einfach fernzuziehen. Und soweit ich weiß, Lisa, da kannst du auch gleich nochmal was sagen, kommt das auch in der Bibel, glaube ich, vor mit dem in einem weit entfernten Ort Osten. Und da empfängt sie, wo niemand ist, hört sie eine Stimme, da besucht der Engel Gabriel sie, aber in einer Gestalt von einem Mann.
Ah, okay.
Und sie sagt da, sie bekommt ein bisschen Angst und sagt, ich bin gottesfürchtig und du sollst auch gottesfürchtig sein. Also nach dem Motto, tu mir nichts an. Und der Engel sagt dann...
Klingt für mich wie zwei Verliebte, die zusammen im Bett liegen und sich fragen, dürfen wir, müssen wir jetzt
heiraten? Nein, so war es nicht. Nach der koranischen Erzählung nicht. Und der Engel sagt dann, du musst keine Angst vor mir haben, also jetzt nicht wortwörtlich, und übergibt ihr die frohe Botschaft. Und sagt halt, dass sie schwanger sein wird. Und Maria ist dann völlig schockiert und sagt, hä, mich hat doch kein Mann angerührt. Das kann gar nicht zustande kommen. Ich kann doch nicht einfach ein Kind in meinem Bauch haben. Und dann sagt er, der Engel sagt dann, wenn Gott das will, dann wird das. Und das ist schon eine passierte Sache. Also es ist jetzt schon zu spät. Du hast kein, also nach dem Motto, du hast jetzt nichts mehr zu sagen. Also Gott wollte das so und du bist jetzt schon schwanger. Und übergibt dann die Botschaft und Maria ist natürlich in dem Augenblick erstmal schockiert, aber auch wahrscheinlich hat sie den ganzen Gedanken, wie soll ich das denn, also nicht mal sie versteht ja die Situation momentan, wie soll sie das den Menschen erzählen? Und man wird ja ihr dann vorwerfen, ja, wo warst du und mit wem und wer ist der Vater? Und letztendlich kommt es auch dazu, dass seine Gemeinschaft dann zu ihr sagt, und da gibt es so einen Vergleich, man sagt, du Schwester Aarons, sie ist nicht die unmittelbare Schwester von Aaron, aber von der Sippe kommt sie. Deine Eltern waren doch so Menschen, die ja keusch waren und warum tanzt du aus der Reihe so quasi? Und sie kann dann quasi in der Situation damit umgehen, weil sie diese gewisse Stärke hat, weil sie Gottvertrauen hat und sich quasi auch beweisen kann, dass sie nichts Unkeusches gemacht hat, nichts Sittenungerechtes getan hat. Und in der Situation ist es auch so, dass quasi Jesus von ihrem Leib rausspricht.
Ah.
Ja.
Wow. Okay. Wie macht er das? Also kommt da noch ein, wird ihr noch ein Mann an die Seite gestellt?
Sein Cousin ist da, er hilft ihr. Also es ist nicht nach der direkten koranischen Erzählung, aber man hat so Überlieferungen, dass sie Unterstützung bekommt, weil sie zieht dann aus und da begleitet sie jemanden. Und höchstwahrscheinlich kann das Josef sein, aber jetzt nicht als Mann oder als Verlobter, sondern als eine Begleitung quasi.
Und wie spricht Jesus jetzt aus ihrem Bauch heraus?
Also Jesus spricht nicht zu den Menschen, Jesus spricht in dem Moment zu Maria selbst. Und da gibt es aber zwei Lesearten. Entweder vermutet man, dass es Jesus im Mutterleib ist oder der Erzengel ihr das zusagt. Und eine Mehrheit sagt aber, das kann sein, dass Jesus das ist, das von ihrem Unterleib spricht und er sagt zu seiner Mutter, dass sie sich nicht fürchten soll. Und Maria soll, wenn die Menschen ihn fragen, wie das passiert ist, soll sie sagen, dass sie fastet und heute mit keinem menschlichen Wesen zu sprechen hat. So zieht sie sich quasi zurück.
Aber Kübra, du spannst uns hier auf die Folter. Also ihr hört wahrscheinlich, dass sie sich sehr viel mit Maria beschäftigt hat, deswegen und so detailliert die Story erzählen kann. Wie kommt es jetzt zur Geburt?
Zur Geburt in einem weit entfernten Ort, alleine.
Okay. Ja.
Und sie, und deswegen auch die Stärke, sie bekommt das Baby selber, sie gebärt es selber unter einer Dattelpalme und nebenan soll auch Wasser fließen. Und viele sagen auch, dass es bei der Schwangerschaft wichtig ist, eben das Wasser spielt eine große Rolle, aber auch frische Datteln sehr gut sind bei der Entbindung.
Geburt.
Genau.
Ah, okay, spannend.
Und genau, Maria war alleine, hat das Kind alleine zur Welt gebracht.
Krass.
Und genau, dann war es da.
Und spielt sie noch weiter im Koran eine Rolle? Also kommt sie noch an verschiedenen Stellen vor oder ist ihre Geschichte bis dahin erstmal erzählt?
Wo sie vorkommt, ist dann bei der Jesus-Geschichte. Also immer, wenn Jesus vorkommt, wird er meistens, an ein paar Stellen nicht, aber meistens als eben Jesus Sohn Marias vorgestellt. Mhm. Weil es ja eigentlich üblich war, dass man eben nach dem Vater benannt wird oder der Vater wird als quasi Sohn. Mhm. Aber hier wird halt eben der Koran legt eben immer einen großen Wert zu sagen, Sohn Marias. Mhm. Und da wird natürlich nochmal betont, kein Vater.
Mhm. Ah, interessant.
Was ich interessant finde da ist, das ist ja alles wirklich sehr viel detailreicher als die christliche Tradition. Also das, was wir da haben, sind wirklich ja nur so ganz
wenige
gar
Sätze.
Nicht detailreiche, ganz wenige Sätze, so Geschichten, die da erzählt werden, wo ich so als Theologin ja auch sagen würde, alles, was wir über die Kindheit von Jesus wissen, sind Geschichten mit theologischen Wahrheiten drin, aber keine historischen Erzählungen, die wir haben, sondern alles, was wir sozusagen auch auf einer historischen Basis so über Jesus wissen, beginnt ab eben seiner Verkündigung ab dem Alter von 30, wo Maria ja auch auftritt. Ja. Wo Maria ja in der Hochzeit zu Kanaan, das ist ja auch eine bekannte Geschichte, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt, haben wahrscheinlich viele schon mal mitbekommen.
Oh yes.
Maria auch eine ganz entscheidende Rolle hat, weil sie das Anliegen der Menschen, nämlich dass der Wein leer ist, zu Jesus bringt und Jesus es ja auch erst abweist und sagt, ich habe damit nichts zu tun, ich bin noch nicht so weit, ich will noch keine Wunder vollbringen. Und Maria dann nochmal sagt, doch, es ist jetzt Zeit und so. Und das finde ich eben auch einen total spannenden Aspekt davon.
Ja, und es gab jetzt Unterschiede, ganz deutliche. Also Josef kommt nicht vor, spielt keine Rolle. Es gibt auch keinen Stall und keine Krippe. Das, was in der Weihnachtsgeschichte oder in den Weihnachtsgeschichten uns so sehr vertraut ist, spielt im Koran keine Rolle oder eben eine andere. Es ist eine andere Geschichte. Hast du trotzdem Gemeinsamkeiten entdeckt, Lisa?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist natürlich einfach so die Gemeinsamkeit, dass der Erzengel tritt auf, so, ne? Mhm. Also dass es Maria, die überbracht wird, dass sie ein Kind empfangen wird. Was ich interessant finde, ist, dass so in der christlichen Tradition ist schon nochmal, also Maria wird nicht so ganz direkt gefragt, möchtest du oder möchtest du nicht, das ist ja im Koran auch nicht so, sondern es aber so den Moment gibt, dass bevor es passiert ist, Maria sagt, es geschehe mir so, wie du möchtest. Also, dass es da schon nochmal so diesen Moment gibt, bevor es zu spät ist sozusagen, wo Maria mit dem Erzengel kommuniziert. Aber das ist auf jeden Fall so eine Gemeinsamkeit und auch, dass Maria weg muss, also nicht da das Kind gebärt, wo sie lebt, sondern woanders. Das ist in der christlichen Geschichte ja auch so. Man merkt so, ne, es ist die gleichen Quellen sind, wo es herkommt. Das finde ich interessant.
Ja. Ja. Marienverehrung, ganz klar Teil des Christentums, um es mal ganz weit zu fassen. Aber gibt es sowas auch im Koran? Also mir ist schon bewusst, dass es keine Verehrung anderer Personen gibt als Allah alleine. Mhm. Aber gibt es sowas wie, weiß ich nicht, Fans, Pilgerorte, ich weiß nicht, Bücher, Gruppen, Gemeinden, die sich besonders Maryam verschrieben haben?
Taucht Maria auch nochmal auf? Also im Christentum ist ja Maria, es gibt ja immer mal so Marienerscheinungen. Also Maria meldet sich ja immer mal nochmal in der Tradition.
Oh, genau.
Okay, gibt's nicht. Und auch solche Ehrungen nicht. Wir wissen nur durch Überlieferungen, dass Maria der Haupt der Frauen im Paradies sein wird. Und deswegen ist es natürlich auch so ein Wunsch, sei wie Maria, damit du auch ins Paradies gelangst, sei gottesfürchtig. Aber ansonsten so verehrungsmäßig nicht. Was ich auch so spannend finde, ist, öfters wird ja auch gefragt, ja, wie kann es überhaupt sein? Biologisch ist es doch nicht erklärbar, dass ein Mensch zur Welt kommt und die Frau aber davor keinen Geschlechtsverkehr hatte. Und bei solchen Fragen argumentieren auch die Gelehrten meistens mit Adam. Adam hatte auch keine Eltern, Mutter, Vater. Und wenn es da klappt, wenn man die Geschichte versteht und sagt, okay, kann sein, warum kann es dann bei Maria nicht sein? Und das ist dann auch meistens so ein Vergleich.
Da möchte ich nochmal auch ein paar queer-theologische Dimensionen stark machen. Also wenn es um Familienbilder geht zum Beispiel dann finde ich das ganz wichtig, diese Geschichten auch zu stärken und zu sagen, es gibt nicht eben das eine Bild von Familie, sondern unterschiedliche Situationen, in denen Menschen aufgewachsen sind. Mhm. Und das kann nochmal ein starkes Argument irgendwie für heute auch sein. Lisa, ich bin ja absoluter Marienfan. Also mein Büro, da hängt Maria in vierfacher, bunter, hundertfacher Ausführung, will ich eigentlich sagen, an meiner Wand, auch bei mir zu Hause, in der Küche, an meinem Schreibtisch. Ich habe überall Kerzen, Figuren, also alles ist voll mit Maria. Ich habe mehr Maria überall hängen als Jesus. Darf ich das? Als evangelische Pfarrerin, Lisa, darf ich das?
Also ich als katholische Seelsorgerin sage dir jetzt, ja, Maike, du darfst.
Und als Theologin?
Als Theologin sage ich auch, ja, Maike, es ist dir gestattet. Ja, warum denn nicht? Also es ist, also ich würde sagen, es gibt überhaupt keinen Grund, warum nicht. Also Maria ist eine wichtige Figur, eine Frau, die, glaube ich, viel auch Gutes gemacht hat. Ich habe sie eben als liebend, einer der Dinge, wie ich sie bezeichnet habe, ist als liebend. Was wir uns, glaube ich, alle bewusst sein müssen, das habe ich ja eben schon mal am Anfang gesagt, wir wissen wirklich über, wer Maria wirklich war, wer diese Person, die Mutter von Jesus wirklich war, wir wissen eigentlich nichts über sie. Wir wissen, dass es sie gab, so, ne? Jesus wird eine Mutter gehabt haben. Sehr gut möglich, dass diese Frau Maria hieß. Was sie tatsächlich in ihrem Leben gemacht hat, was sie mochte, wofür sie sich begeistert hat, was sie so in ihrem Alltag gemacht hat und so, all diese Dinge, aber die wissen wir nichts. Sondern wir wissen eben ganz viel, was so in den letzten 2000 Jahren über Maria erzählt wurde. Und da gibt es ganz, ganz viel, wo ich sagen würde, uns als Frauen heute tut es gut, uns da Maria irgendwo hinzustellen und an sie zu denken, sie irgendwie auch präsent da zu haben. Erstmal, weil es einfach so coole Kunst auch gibt über sie.
Yes.
Und gleichzeitig aber eben auch, weil in den, so gerade auch in der katholischen Tradition, einfach so oft Männer gesagt haben, wie Maria wohl war. Also es gibt in der katholischen Kirche ein Schreiben, 1988, glaube ich, ist das erschienen, über das Wesen der Frau. Spannend auch. Wir können mal raten, wer das so alles geschrieben hat, aber vielleicht, wir können uns das denken, es waren keine Frauen beteiligt, sondern es ist ein, und in dem Schreiben wird gesagt, dass alle Frauen entweder die Berufung haben, Mutter oder Jungfrau zu sein und dass Maria ja geschafft hat, beides zu sein.
Oh so, Mann.
Und am besten soll, also das ist so das Beste, was passiert ist, so, das habe ich am Anfang auch schon mal gesagt, dass sie es geschafft hat, beides zu sein, und alle Frauen können sich aber eben ein Beispiel daran nehmen, weil wir alle entweder Jungfrau oder Mutter sein können. Und da finde ich, das ist Quatsch, das glaube ich, müssen wir jetzt hier nicht nochmal genauer erzählen, warum. Aber ich finde es eben heute so wichtig, dass es jetzt heute Menschen gibt, die sagen so, und wir holen uns halt auch Maria zurück.
Genau.
Wir besetzen Maria neu als eben auch feministische Person, als Person, die stark war, die frei war, die liebend war, von der wir, glaube ich, uns ganz viel auch zurückholen können. Und das ist, glaube ich, so das Entscheidende.
So passiert es ja zum Beispiel bei Maria 2.0, oder?
Ja.
Kannst du uns mit hineinnehmen und nochmal kurz erklären, was ist das für eine Gruppe, für ein Bestreben von katholischen Frauen, katholischen AktivistInnen?
Maria 2.0 ist eine Gruppe von katholischen AktivistInnen, die sich vor ein paar Jahren, ich glaube, es war 2019, 20 so ungefähr, zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen protestieren gegen Ungerechtigkeiten in der katholischen Kirche, dass Frauen diskriminiert werden, dass nicht-binäre Personen diskriminiert werden, dass generell alle Menschen, die keine Cis-Männer sind, diskriminiert werden, und wollen uns deswegen da zusammenschließen und einfach dagegen laut werden. Das hat gestartet mit einem Streik. Das heißt, dass sie dazu aufgerufen haben, dass Frauen in der katholischen Kirche für eine Woche sagen, dass sie keine ehrenamtliche Arbeit mehr machen. Damit hat das so gestartet und es hat sich so weiterentwickelt. Also es ist einfach eine Widerstandsbewegung gegen Diskriminierung. Und die haben sich eben so als Vorbild Maria genommen und gesagt, wir sind eben nicht, also wir stehen, nehmen uns Maria nicht als Vorbild, wie uns Maria so oft verkauft wurde, nämlich, dass wir uns unterordnen sollen, sondern wir nehmen uns Maria als Vorbild als die starke, die freie, die liebende Frau. Und sagen, deswegen wollen wir auch zu Widerstand aufrufen, weil Maria einfach eben nicht nur so war oder wir Maria nicht so als Vorbild nehmen wollen, wie uns das von Männern oft gesagt wurde.
Und gerade die Aspekte der Befreiung kommen ja auch vor. Also zum Beispiel das Magnificat, eines der bekanntesten Texte auch, ne, in der gerade diese sozialkritischen Aspekte ganz deutlich werden und die aus feministischer Perspektive ganz wichtig sind, um für neuere oder andere Marienbilder zu sorgen.
Genau, da fällt dieser Satz, Gott, du stürzt die Mächtigen vom Thron, du erhöhst die Niedrigen.
Genau, und wir könnten unfassbar viel weiterreden. Also ich habe noch echt einige Fragen auf meinem Zettel. Ich würde total gerne darüber reden, wie Maria in der Kunst dargestellt wird. Denn ich, also natürlich als queere Person, bin ich natürlich auch eine Crafty Maus. Deswegen mache ich natürlich Linoldruck, wie sich das auch gehört. Und male Maria als Vulva. Und da gibt es ja auch, das ist ja keine neue Darstellung. Das ist ja eine Darstellung, die gibt es schon seit Jahrhunderten. Es gibt aber auch die Darstellung, die ich ja so liebe, wo mein Herz so für brennt. Diese Maria Pieta Darstellung, diese Demut, dieser Schmerz, diese Tränen, diese Herzen. Ich habe mir auch so ein Herz tätowieren lassen tatsächlich. Mhm. Also ich habe da wirklich eine große Liebe für, mit diesen goldenen Rahmen. Ich weiß, wie viel Problematik auch da drin steckt. Die Darstellung Maria als weiße Person. Plötzlich steht sie im Hochadel und man weiß ganz genau, in welcher Zeit das gemalt worden ist. Maria wird immer auch gesehen mit den Augen der Menschen aus der Zeit und auch so dargestellt. Dann grätsche ich jetzt mal rein mit was Popkulturellem. Ich möchte nur an Scooter erinnern, an das Lied Maria, Maria, I like it loud. Bitte. Ja. Ich frage mich ja immer, ist das ein religiöser Song oder nicht? Dem könnten wir mal auf die Spur gehen. Also H.P. Baxter, wenn du Lust hast, schreib mir. Wir würden tatsächlich eine kleine Ausnahme machen und auch mal eine männliche Stimme hier hören. Wenn du uns erklären kannst, ob dieser Song ein religiöser, feministischer vielleicht ist. Genau, also es gibt so viel zu erzählen. Vielleicht habt ihr, die ihr uns gerade zuhört, auch noch total viel im Kopf oder im Herzen. Schreibt uns das doch als Fragen. Vielleicht gibt es ja eine Folge 2 oder mal eine Fragerunde, wo wir all das aufnehmen können. Also Maria, es gibt da viel zu erzählen. Es gibt so viele Bücher, die darüber geschrieben worden sind. Vorträge, Bilder, Musik, Kunst. Es ist voll davon. Sogar die Arme und Beine mancher Menschen. Oder sie gilt noch immer als Namensgeberin für die Kinder, die heute geboren werden. Mhm. Lisa, gibt es noch etwas, was du am Ende zum Thema sagen willst?
Gibt es noch etwas? Also ich würde jetzt vielleicht eine Aufgabe für unsere ZuhörerInnen. Wenn ihr euch für auch gerade für Popkultur und so interessiert, gebe ich euch einfach mal als Aufgabe mit, wenn ihr Serien schaut, wenn ihr Filme schaut oder so Musikvideos, einfach mal so drauf zu achten, wann wird Maria denn eigentlich auch so zitiert? Mhm. Also in der Darstellung. Es gibt so, so viel davon und da könnten wir auch eine ganze Folge drüber füllen. Und das könnt ihr vielleicht einfach mal mitnehmen, um euch auch einfach darüber bewusst zu machen, okay, das ist eine Frau, die über die Jahrhunderte hinweg immer wieder anders betrachtet worden ist und immer wieder der immer wieder andere Dinge zugeschrieben worden sind. Und vielleicht da einfach mal mitnehmen, was ihr denn Maria so zuschreiben würdet und wie ihr Maria seht. Und das ist auf jeden Fall bei uns allen durch Popkultur geprägt. Und ich finde es immer super spannend, sich da einfach mal so ein bisschen auseinanderzusetzen.
Als deiner Tipp, wenn ihr nicht wisst, wo ihr anfangen sollt.
Zum Beispiel, Game of Thrones, Tribute von Panem.
Oh yes, jetzt wo du es sagst. Wir brauchen mal eine Special-Folge, Maria in der Popkultur. Auch. Bis hierhin, Lisa, Kübra und ich danken dir sehr von Herzen, von unseren Maria-Herzen, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Es hat wirklich sehr viel Spaß mit dir gemacht, deine Perspektive zu hören, katholische Perspektiven zu hören, dass du hier heute bei uns warst. Vielen Dank an dich.
Oh ja, danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung, es war mir eine große Freude. Ich habe kleiner Funfact, ich habe gestern auf eine Jeansjacke eine Taylor Swift als Maria-Darstellung draufgenäht.
Das musst du mir zeigen. Und an meinem Handgelenk klebt Ave Vagina.
Ist auch gut,
Genau. Okay, danke Lisa, ciao.
Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wir hatten eine Menge Spaß. Wenn ihr noch Fragen habt, euch was auf der Seele brennt, dann schreibt uns eine E-Mail an.
331podcast@host-of-one.org.
Danke an euch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.